Siedlung. In den 20er und 30er Jahren kam es als Kommunistennest ins Gerede. 1933 wählten bis zu 60% der Moordorfer die KPD. Die Nationalsozialisten zahlten es ihnen heim. Eine erbbiologische Bestandsaufnahme wurde angeordnet, deren Folge es war, dass die Bewohner Moordorfs für minderwertig erklärt wurden. Andreas Wojak hat in jahrelanger Forschungsarbeit untersucht, was damals geschehen ist und welche lebenslangen seelischen Verwundungen diese menschenverachtende Politik bei den Opfern angerichtet hat. Hören Sie seine Sendung Erbbiologisch unerwünscht. Nationalsozialistische Zwangssterilisation in einem ostfriesischen Dorf.
Am 17. April 1937 wird der 17-jährige landwirtschaftliche Arbeiter Günther N. aus Moordorf, Ostfriesland, im Krankenhaus von Aurich zwangssterilisiert. Aus der Begründung des zuständigen Erbgesundheitsgerichts:
G. stammt aus einer belasteten Familie. Hierin sieht das Gericht die Ursache für den nachgewiesenen angeborenen Schwachsinn. Der häufige Stellungswechsel des G. zeigt auch, dass er sich im Leben jedenfalls nicht gut bewährt. Nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass etwaiger Nachwuchs des Kranken an schweren geistigen oder körperlichen Erbschäden leiden wird.
Mehr als 50 Jahre nach diesem Verbrechen treffe ich den angeblich schwachsinnigen Günther N. in Moordorf im Garten vor seinem Haus.
Ich habe gehört, dass man ihn in der Nazizeit übel mitgespielt hat.
Ja.
Wie noch mehreren Moordorfern.
Ja, das weiß ich wohl. Da sind noch mehr. Aber davon will ich nichts mehr hören. Von der Zeit will ich nichts mehr hören. Klar, ja.
Wissen Sie eigentlich, dass Sie Anspruch auf eine Entschädigung haben?
Ja. Wissen Sie, ich bin jetzt 75. Ich will damit nichts mehr zu tun haben.
Ich könnte Ihnen dabei helfen, wenn Sie möchten. Sie können 5.000 Mark bekommen. Ja, das ist für das, was geschehen ist, natürlich nicht viel, aber immerhin etwas. Ich helfe Ihnen gern.
Das glaube ich Ihnen schon. Sind Sie schon bei Heinz gewesen?
Nein. Aber ich habe schon von ihm gehört.
Den haben Sie damals weggeholt. Ins KZ.
Wären Sie daran interessiert, dass ich Ihnen helfe? Ihnen die Schreiberei mit den Ämtern abnehme?
Nein. Nein, das lassen Sie mal lieber sein.
Das war eine böse Sache damals.
Ja. Ja, aber lassen Sie das sein. Vor Jahren war ich im Reichsbund, aber da bin ich wieder ausgetreten. Man ist ja immer zu dumm. Entschädigung hätte ich längst kriegen können.
Das ist immer noch möglich.
Ja, das mag wohl sein. Aber die Sache ist vergessen und damit aus. Verstehen Sie?
Ja. Ich will Sie nicht bedrängen.
Ja, schon gut. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Ich habe den Wunsch des alten Mannes, nicht mehr mit dem traumatischen, lebensprägenden Erlebnis seiner Jugend konfrontiert zu werden, verstanden und respektiert. Das Bedürfnis des Wissenschaftlers und Journalisten nach Aufarbeitung der Geschichte, einer menschenverachtenden Geschichte, findet seine Grenzen im Leiden der noch lebenden Opfer. Das Thema Moordorf im Dritten Reich ließ mich jedoch nicht mehr los.
4. Februar 1939. In der ostfriesischen Kleinstadt Aurich findet im Büro des Regierungspräsidenten eine denkwürdige Besprechung statt. Eigens aus der Reichshauptstadt Berlin waren dazu der Ministerialrat Dr. Herbert Linden vom Innenministerium und der Kriminalbiologe Dr. Robert Ritter vom Reichsgesundheitsamt angereist.
Während Linden als Referent für Erb- und Rassenpflege zwei Jahre später maßgeblich am Euthanasieprogramm der Nazis beteiligt war, dienten Ritters Forschungen als Grundlage und pseudowissenschaftliche Rechtfertigung für den Völkermord an Sintis und Romas.
Außer Ritter und Linden waren in Aurich, neben dem Regierungspräsidenten, Vertreter der Gesundheitsverwaltung und der Justiz aus Ostfriesland und dem übrigen Norddeutschland versammelt, unter ihnen die Vorsitzenden des Erbgesundheitsgerichts Aurich und des Erbgesundheitsobergerichts Celle.
Aus Wien war der aus Ostfriesland stammende Arzt Dr. Arend Lang gekommen, der von 1937 bis 1938 im Gesundheitsamt in Aurich tätig war. In Wien arbeitete der Mediziner als Referent für Erb- und Rassenpflege am dortigen Hauptgesundheitsamt.
Grund des Treffens dieser Herrenrunde war, laut Sitzungsprotokoll aus dem Staatsarchiv Aurich, die bei Aurich gelegene asozialen Kolonie Moordorf. Das Problem Moordorf, das den Nationalsozialisten von Beginn ihrer Herrschaft an ein Dorn im Auge war, sollte ein für allemal gelöst werden, wie es in dem Protokoll heißt, und zwar durch Zwangssterilisation des größten Teils der Dorfbewohner. Es gab jedoch Schwierigkeiten, besonders juristischer Natur, und daher die Zusammenkunft am 4. Februar 1939.
Moordorf, das in den 30er Jahren 2.500 Einwohner zählte, also ein recht großes Dorf war, ist eine alte Moorkolonie. Seit Beginn der Besiedlung 1767 waren die Lebensverhältnisse mehr als schlecht. Der preußische Staat, der Ostfriesland einige Jahre zuvor in Besitz genommen und die Siedler mit falschen Versprechungen in die moorige Wildnis gelockt hatte, ließ es stets an der nötigen Hilfe fehlen, sodass die Moorkolonisten in unvorstellbarer Armut lebten. In ihrer Not gingen sie betteln, manche zogen mit selbstgefertigten Fußmatten und Besen über Land, manchen blieb nichts anderes übrig, als mit kleinen Diebereien und Gaunereien ihre großen Familien durchzubringen. Während sich in anderen Moorkolonien die Verhältnisse im Lauf der Zeit besserten, blieb das Elend in Moordorf gewissermaßen zeitlos. Noch in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts lebte ein Teil der Dorfbevölkerung in armseligen Lehmhütten. Die letzten wurden erst in den 50er Jahren durch Steinhäuser ersetzt. Bei den Ostfriesen galten die Moordorfer als gesellschaftliche Außenseiter, die Gefühle der Bedrohung auslösten. Gleichzeitig ging von ihnen aber auch eine geheime Faszination aus. Ein Hauch Exotik wurde ihnen angedichtet. Von Zigeunern oder von Sträflingen sollten sie abstammen, Gerüchte, die völlig aus der Luft gegriffen waren. Tatsache freilich war, dass das Dorf eine kommunistische Hochburg war. Bis zu 60% der Moordorfer Wähler gaben vor 1933 ihre Stimme der KPD, die damit, von der Hafenstadt Emden abgesehen, ihr bedeutendstes Zentrum in Ostfriesland hatte. Moordorf war daher nicht nur das Dorf der Hungerleider, der Bettler, Hausierer und kleinen Gauner, sondern auch noch ein Kommunistennest.
Schon bald nach ihrer Machtübernahme gingen die Nationalsozialisten daran, dieses Kommunistennest auszuräuchern. Etliche Moordorfer Kommunisten, die sich an Widerstandsaktionen gegen die Nazis beteiligt hatten, wurden verhaftet und in Gefängnisse, Zuchthäuser und Konzentrationslager gesteckt. Ein Schicksal, das Moordorf mit zahlreichen KPD-Hochburgen im Reich teilte.
Moordorf war jedoch ein Sonderfall aufgrund der Klischees, die mit dem Dorf in Verbindung gebracht wurden. Die Klischees von den arbeitsscheuen Moordorfern und ihrem Hang zur Kriminalität. Vorurteile, die nun rassenbiologisch verschärft wurden. Zur Fahndung nach, wie es hieß,
minderwertigem und völkisch unerwünschtem Erbgut.
Resultat war eine sogenannte erbbiologische Bestandsaufnahme, der das Dorf in den Jahren von 1935 bis 1937 unterzogen wurde. Auftraggeber war der Reichsbauernführer in Berlin, zu dessen Mitarbeitern die Gerüchte von den unerhörten Zuständen in Moordorf gedrungen waren.
521 Moordorfer Familien und deren Sippenangehörige wurden bei der Untersuchung durchleuchtet. Geforscht wurde nach kriminellem Verhalten, nach Alkoholmissbrauch, aber auch nach der politischen Einstellung. Das Ergebnis der Erhebung war ganz im Sinne der braunen Machthaber. Rund 70% der Dorfbevölkerung wurde in die Kategorien erbbiologisch minderwertig und bedenklich eingestuft.
Über die Herkunft der Moordorfer heißt es in der Untersuchung, die 1940 in Buchform veröffentlicht wurde:
Der Keim für die Missstände in Moordorf ist bereits in jenen Menschen zu suchen, die in den Jahren kurz nach 1765 bis 1770 ihren Fuß auf Murdorfe Grund setzten. Es waren keine Zigeuner, wie bisher vielfach angenommen, also keine Menschen mit fremdvölkischem Blut, sondern Personen, die asoziale Elemente des eigenen Volkes waren.
Was tun mit den vielen Murdorfer Minderwertigen? Auskunft gibt eine Denkschrift, die der ostfriesische Mediziner Dr. Arendt Lang 1938 über das Asozialenproblem in dem ostfriesischen Dorf verfasst hat. Auf dem Dachboden eines Murdorfer Polizisten fand ich die Schrift. Darin ist zu lesen:
Das Gesundheitsamt Aurich wurde im Frühjahr 1937 vom Stabsamt des Reichsbauernführers gebeten, an der Beseitigung der im Orte Murdorf bestehenden Zustände zusammen mit anderen Organisationen von Partei und Staat mitzuarbeiten. Das heißt, die Ergebnisse der vom Stabsamt durchgeführten erbbiologischen Untersuchungen der Bevölkerung Murdorfs auszuwerten. Dem Gesundheitsamt Aurich war bei der Lösung des Problems Murdorf die Aufgabe gestellt, die als erbbiologisch bedenklich bzw. erbbiologisch unerwünscht bezeichneten zu sichten und gegebenenfalls der Unfruchtbarmachung zuzuführen.
Zwangssterilisation hieß also das Programm für Murdorf. Unter der nationalsozialistischen Herrschaft war diese Zwangsmaßnahme, anders als die Euthanasie, gesetzlich geregelt. Die Zwangssterilisation konnte also trotz aller Willkür nicht gänzlich unbeschränkt angewandt werden, wie sich im Falle Murdorf noch zeigen wird.
Grundlage des Sterilisationsverfahrens war das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das am 1. Januar 1934 in Kraft trat. Ziel war, wie es im Gesetzeskommentar heißt,
den Volkskörper zu reinigen und die krankhaften Erbanlagen allmählich auszumerzen.
Aufgrund des Gesetzes wurden im Deutschen Reich bis 1945 etwa 400.000 Menschen zwangssterilisiert, je zur Hälfte Männer und Frauen. Ungefähr 5.000 Menschen, zumeist Frauen, überlebten den Eingriff nicht. Als Erbkrankheiten, die eine Sterilisation für die Nazis rechtfertigten, galten unter anderem
angeborener Schwachsinn, manisch-depressives Irresein, Schizophrenie, erbliche Blindheit, erbliche Taubheit, schwere körperliche Missbildung.
Außerdem konnte auch bei schwerem Alkoholismus eine Sterilisation angeordnet werden. Sterilisiert werden durften schon Kinder ab dem 10. Lebensjahr.
Dem nationalsozialistischen Sterilisationsgesetz war eine jahrelange Diskussion schon in der Weimarer Republik vorangegangen. Dabei verbanden sich abstruse Vorstellungen einer nordischen Rasseveredelung mit Forderungen nach Bekämpfung von Kriminellen und sozial Auffälligen. Argumentiert wurde auch immer wieder mit den hohen gesellschaftlichen Kosten, die durch Minderwertige wie Hilfsschüler, Geisteskranke, Asoziale und Alkoholiker verursacht würden. Das Gesetz von 1933 steht somit am Ende einer längeren Entwicklung und markiert zugleich den Beginn der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik, an deren Ende die Ermordung der Minderwertigen stand. Laut SS-Führer Heinrich Himmler ging es grundsätzlich darum,
den Untermenschen, den es in jedem Volk gibt, auszuschalten.
Zuständig für die Sterilisationsverfahren waren neben den Gesundheitsämtern die neu eingerichteten Erbgesundheitsgerichte mit einem Berufsrichter und zwei Ärzten. Bei Einsprüchen gegen deren Beschlüsse waren die Erbgesundheitsobergerichte zuständig.
Anlass für ein Verfahren war, wenn das Gesundheitsamt nicht schon von sich aus Ermittlungen anstellte, eine Anzeige, zu der Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen verpflichtet waren. Häufig kamen auch Anzeigen von Amtspersonen, von Bürgermeistern, Polizisten oder Lehrern.
Zunächst fand im Gesundheitsamt eine Untersuchung statt. Aufgrund eines Gutachtens stellte dann der Amtsarzt einen Antrag an das zuständige Erbgesundheitsgericht. Etwa 90% der Verfahren endeten mit einem Sterilisationsbeschluss. In den übrigen Fällen lehnten die Gerichte die Anträge der Gesundheitsämter ab. Rund 15% der Betroffenen machten nach dem Sterilisationsbeschluss von ihrem Recht auf Einspruch Gebrauch. Die daraufhin anberaumten Verfahren vor den Erbgesundheitsobergerichten waren jedoch nur selten erfolgreich.
Die weitaus meisten Sterilisationsopfer wurden in die Kategorien angeborener Schwachsinn und Schizophrenie eingereiht. Besonders mit der Diagnose Schwachsinn wurde sozial abweichendes Verhalten zu erfassen versucht. Nach 1937 wurde das Gesetz wegen interner Auseinandersetzungen zwischen Partei und Staatsapparat um die Vorherrschaft im Gesundheitswesen zurückhaltender angewandt, mit der Folge, dass die Zahl der Verfahren deutlich abnahm. Grund für den Rückgang war aber auch eine zunehmende Unruhe in der Bevölkerung über die Zwangssterilisationen. Ab Kriegsbeginn schließlich, als man unbedingte Ruhe an der Heimatfront brauchte, wurden die Verfahren auf sogenannte dringliche Fälle beschränkt.
Für das ostfriesische Moordorf kam dem Gesundheitsamt in Aurich eine zentrale Rolle bei der Lösung des asozialen Problems zu. Was das Gesundheitsamt im Einzelnen in Moordorf angerichtet hat, konnte ich ziemlich genau rekonstruieren. Ich befragte ältere Bewohner Moordorfs, unter ihnen auch einige lebende Opfer der Zwangssterilisation. Und ich konnte die Abgesundheitsakten durchsehen, die im Gesundheitsamt Aurich größtenteils noch vorhanden sind.
Bei 36 Dorfbewohnerinnen und Bewohnern stellte das Gesundheitsamt einen Antrag auf Sterilisation. In 26 Fällen kam es zu einem zwangsweisen Eingriff. Sterilisiert wurden 15 Männer und 11 Frauen im Alter zwischen 16 und 34 Jahren. In den meisten Fällen lauteten die Begründungen angeborener Schwachsinn. In 10 Fällen unterblieb die vorgesehene Zwangssterilisation. 3 Personen starben vor Beendigung des Verfahrens. In immerhin 5 Fällen lehnte das Auricher Gericht den Antrag des Amtsarztes ab. Und in 2 Fällen wurden die Sterilisationsbeschlüsse vom Erbgesundheitsobergericht Celle aufgehoben. Die Quote der Moordorfer Zwangssterilisierten lag zwar etwas über dem Durchschnitt von 0,7% der Gesamtbevölkerung im Deutschen Reich. Aufgrund der erbbiologischen Untersuchungen wäre freilich mit weit mehr Opfern zu rechnen gewesen. Überraschend ist auch, dass die Gerichte in Aurich und Celle relativ häufig zugunsten der Moordorfer entschieden. Eine Erklärung dafür liefert Dr. Arend Lang in seiner Denkschrift, die vermutlich für höhere Stellen im Gesundheitswesen und im Reichsnährstand, die ja mit der Moordorf-Untersuchung zu tun hatten, bestimmt war. Darin klagt der frühere Arzt am Auricher Gesundheitsamt:
Dieses gemeinschaftswidrige Verhalten, das sich von Generation zu Generation zurückverfolgen lässt und seit 1,5 Jahrhunderten den finanziellen Etat des Kreises und die Allgemeinheit aufs Schärfste durch Bettel, Diebstähle, Brandstiftungen und andere Delikte sowie durch Füllung der Gerichtssäle, der Fürsorgeanstalten, Arbeitshäuser, Gefängnisse und Zuchthäuser belastet, vermochte das Erbgesundheitsgericht wegen Fehlens rechtlicher Handhaben nur insoweit zu berücksichtigen, als asoziales Verhalten lediglich als Belastungskomponente verwertet wurde. Keinesfalls aber eine Asozialität als solche allein, sei sie auch noch so schwer und sei die Belastung auch noch so penetrant, zum Beschluss der Unfruchtbarmachung genügte.
Lang fährt dann fort.
Somit schieden bei der Absicht des Gesundheitsamtes die als anbrüchig bezeichneten Moordorfer,
anbrüchig bedeutet bei Land krank oder angefault,
schieden alle jene aus, welche lediglich nur die asoziale Einstellung aufwiesen. Denn das Erbgesundheitsgericht glaubte, keine rechtliche Handhabe zu haben, bei diesen Asozialen auf Unfruchtbarmachung zu erkennen. Es blieben somit nur jene zur Bearbeitung übrig, die an einer im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ausdrücklich aufgeführten Erbkrankheit leiden.
Das Arbeitsergebnis, wonach
nicht einmal 5% jener vom Reichsnährstand als anbrüchig bezeichneten der Sterilisation zugeführt werden konnten,
ist für Dr. Arend Lang überaus enttäuschend. Er resümiert:
Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses hat sich zur Lösung des Problems Moordorf als nicht geeignet erwiesen. Dieser Umstand wiegt umso schwerer, als für erwiesen gelten kann, dass, auf weite Sicht gesehen, einzig und allein dieses Gesetz in der Lage wäre, das Problem der Asozialen zu lösen. Denn weder Kirche noch Schule, Weder Fürsorgeheime noch Arbeitshäuser, weder Gefängnisse noch Zuchthäuser vermögen den Asozialen zu ändern, der allein durch sein Dasein, durch seine Haltlosigkeit, Unverbesserlichkeit und durch seine Unfähigkeit, sich sozial einzugliedern, in Zeiten der Ruhe als Faulenzer, Betrüger, Dieb, Bettler usw. so die Gemeinschaft aufs Schwerste belastet. In Zeiten der Not aber zum Fahnenflüchtigen und Verräter wird.
Dr. Arend Lang, der 1981 starb, ist in Ostfriesland kein Unbekannter. Aber nicht seine medizinische Tätigkeit und seine Rolle im Zusammenhang mit Moordorf ist der Grund, sondern seine Forschungen auf dem Gebiet des Seekartenwesens. In einem 1984 erschienenen Buch über berühmte Ostfriesen las ich über ihn:
Die Krönung seiner Arbeiten war das historische Seekartenwerk der Deutschen Bucht, das im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft erschien. 15 Jahre lang war er Lehrbeauftragter bzw. Gastdozent an den Universitäten Göttingen und Berlin.
Über den Lebenslauf Langs bis 1945 erfährt der Leser:
Arend besuchte das Gymnasium seiner Heimatstadt, Leer, und promovierte zum Dr. Med. Zunächst war er Truppenarzt, doch dann wandte er sich der Erforschung der Seekarten zu.
So einfach ist das manchmal mit der Vergangenheit. Zum Lebenslauf Langs nachzutragen ist jedenfalls, dass er 1931 in die NSDAP und in die SS eintrat. Später bekleidete er den Rang eines SS-Hauptsturmführers. In einem 1938 verfassten Lebenslauf rühmt er sich, 1934 an leitender Stellung am Putsch in Wien beteiligt gewesen zu sein. Von März 1937 bis September 1938 war Lang Hilfsarzt am Gesundheitsamt in Aurich. Anschließend arbeitete er in Wien. Von dort aus reiste er im Krieg mehrfach in die besetzten Niederlande, wo er, wie es in einem Dokument heißt, als Sachverständiger in Angelegenheiten des friesischen Volkstums auftrat. In einem niederländischen Buch wird Lang als Agent des berüchtigten Sicherheitsdienstes bezeichnet. Lang war damals bemüht, die ostfriesische Landschaft, eine altehrwürdige kulturelle Institution, der SS-Stiftung Ahnenerbe einzuverleiben, woraus aufgrund des Kriegsverlaufs nichts wurde. Pikanterweise wurde dem Seekartenforscher Arend Lang 1976 ausgerechnet von der ostfriesischen Landschaft höchste Ehrung in Form der Obo-Emius-Medaille zuteil.
Die Denkschrift von Dr. Arend Lang, in der der Mediziner die Spruchpraxis des Auricher Erbgesundheitsgerichts beklagte, war wahrscheinlich der Grund, dass man am 4. Februar 1939 im Büro des Regierungspräsidenten zusammenkam, um dem Moordorf-Problem endlich und gründlich beizukommen.
Das Problem der sogenannten Asozialen spielte damals reichsweit eine große Rolle. Immer wieder kam es vor, dass wie in Aurich die Erbgesundheitsgerichte Anträge der Gesundheitsämter auf Sterilisation von als asozial gebrandmarkten wegen fehlender gesetzlicher Grundlage ablehnten. Vor allem dann, wenn bei den Betroffenen keine auffälligen, wie es hieß, Intelligenzdefekte feststellbar waren, die Diagnose angeborener Schwachsinn somit nicht gestellt werden konnte.
Während bei der Besprechung in Aurich die Mediziner den Standpunkt vertraten, dass man auch ohne weitergehende gesetzliche Regelungen gegen die Asozialen vorgehen könne, äußerten sich die anwesenden Juristen reservierter. Allerdings machten auch sie keine grundsätzlichen Einwände gegen die Zwangssterilisation geltend. Ihre Bedenken bezogen sich allein auf die, aus ihrer Sicht, unzureichenden gesetzlichen Grundlagen.
Als besonderer Scharfmacher erwies sich der Berliner Kriminalbiologe Robert Ritter. Das Erbgut der Moordorfer sei das Minderwertigste, was man sich vorstellen könne, sagte er. Durch ständige Inzucht, so Ritter, sei es auf diesem minderwertigen Grad gehalten worden.
Dass hier etwas geschehen muss, ist klar. Es gilt nicht, irgendein Einzelindividuum, sondern ganze Erbstämme zu treffen, die sich seit Jahrhunderten als geistig minderwertig gezeigt haben.
In dasselbe Horn stieß auch Arend Lang.
Es bleibt nichts anderes übrig, als diesen Sippen den weiteren Lebensfaden abzuschneiden. Dazu muss der Amtsarzt den nötigen Mut zur Antragstellung, der Richter die nötige Konsequenz und die Partei den Mut zur Unpopularität aufbringen.
Arend Lang und seine Kollegen sollten ihr Ziel jedoch nicht erreichen. Obwohl die versammelte Runde sich darüber einig war, das Moordorf-Problem zu Ende zu bringen, wie der Regierungspräsident sich ausdrückte, könne nach der Sitzung nicht mehr Zwangssterilisationen festgestellt werden als zuvor.
Der Grund liegt in den Zeitumständen. Wenige Monate nach der Zusammenkunft in Aurich fiel die deutsche Wehrmacht in Polen ein, begann der Zweite Weltkrieg. Dies führte, wegen der erwünschten Ruhe an der Heimatfront, zu einem starken Rückgang der Sterilisationszahlen in ganz Deutschland. So makaber es klingen mag, der Zweite Weltkrieg verhinderte das Schlimmste in dem ostfriesischen Dorf. Wie aus den Dokumenten hervorgeht, war für die Lösung des Moordorf-Problems nicht nur eine massenhafte Zwangssterilisation geplant, sondern auch eine Umsiedlung des größten Teils der Bevölkerung nach Osteuropa. Hätte die deutsche Wehrmacht den Krieg gewonnen, wäre das Moordorf-Problem mit Sicherheit zu Ende gebracht worden.
Für die Opfer, für diejenigen, die zwangssterilisiert wurden, ist es kein Trost, dass damals nicht die halbe Dorfbevölkerung auf dem Operationstisch landete. Sie hatten unermesslich zu leiden, wie aus den Akten hervorgeht und aus den Gesprächen, die ich mit noch lebenden Betroffenen führen konnte. Insgesamt vermitteln die Akten den Eindruck recht schematischer Verfahren. Die Sterilisationsbeschlüsse sind nur formelhaft und oberflächlich begründet. Allein in den Fällen, in denen die Betroffenen sich zu wehren vermochten und Einspruch gegen die Verfügung des Erbgesundheitsgerichts Aurich erhoben, erfolgte dann durch das Erbgesundheitsobergericht Celle eine differenziertere Stellungnahme. Gelegentlich wurden sogar medizinische Gutachten eingeholt, so dass ich mir ein umfassendes Bild davon machen konnte, was damals geschah.
Der Fall der Grete H. ist eines der zahlreichen Routineverfahren, in dem aus Sicht der Behörden alles reibungslos vonstatten ging. Grete H. wird im Alter von 20 Jahren zwangssterilisiert. Die landwirtschaftliche Arbeiterin, die im amtsärztlichen Gutachten als zugänglich und freundlich charakterisiert wird, wird als schwachsinnig eingestuft. Die Diagnose stützt sich hauptsächlich auf einen Intelligenztest, in dem Fragen gestellt werden wie:
Hauptstadt von Deutschland? Wer war Luther? Wie viel bringen 300 Reichsmark zu 3% Zinsen in 3 Jahren? Was versteht man unter dem Kochen des Wassers? Was ist der Unterschied zwischen einem Rechtsanwalt und einem Staatsanwalt?
Viele Fragen kann die junge Moordorferin gar nicht oder nur falsch beantworten. Nur wenn die Fragen ihren Alltag und Lebensbereich berühren, kann sie mit ihnen etwas anfangen. So kennt sie beispielsweise genau die Lebensmittelpreise. Dennoch urteilt der Amtsarzt:
Angeborener Schwachsinn mittleren Grades, ungenügende Merkfähigkeit, schlechte Denkleistung, erhebliche Störung der Sinnerfassung, ungenügende Allgemeinkenntnisse.
Das Erbgesundheitsgericht schließt sich dieser Diagnose an. Die Erbgesundheitsakte, die neben Gutachten, Gerichtsprotokoll und Urteil auch Postzustellungsurkunden und Gebührenberechnungen für Zeugen enthält, endet mit dem ärztlichen Bericht über die im Krankenhaus von Aurich vorgenommene Zwangssterilisation.
Die an angeborenem Schwachsinn leidende Grete H., geboren am 10.04.1918 in Moordorf, ist aufgrund der Entscheidung des Erbgesundheitsgerichts in Aurich vom 15.01.1938 am 30.11.1938 von mir unfruchtbar gemacht worden. Bei dem Eingriff wurden die Eileiter gequetscht und unterbunden. Der Eingriff verlief regelrecht. Die Wunde heilte in 10 Tagen ohne Nebenerscheinungen. Die Operierte wurde am 9.12.1938 als geheilt entlassen. Aurich, den 14.12.1938, Dr. S., Facharzt für Chirurgie.
Ernst B. wird im Alter von 25 Jahren zwangssterilisiert, ebenfalls wegen angeborenen Schwachsinns. Tatsächlich leidet der junge Moordorfer an einer geistigen Behinderung, die nach Ansicht seiner Eltern jedoch nicht erblich bedingt war, sondern bei dem Jungen erst im Alter von 3 Jahren nach einer Hirnhautentzündung eintrat. Das Erbgesundheitsobergericht Celle wies dennoch die Beschwerde der Eltern gegen den Sterilisationsbeschluss zurück.
Es mag sein, dass B. von sich aus schwerlich zum Geschlechtsverkehr geneigt sein würde. Aber es gibt immerhin Möglichkeiten, dass er Geschlechtsverkehr hat. Denn es kommt beispielsweise vor, dass ein Schwachsinniger durch unreife Mädchen oder mannstolle Frauen zu ihrer Befriedigung verführt wird.
Eine Begründung, die mehr über die sexuelle Fantasie der Juristen aussagt, als über die Realität des Behinderten, dessen Vater daraufhin an das Gericht schreibt:
Dass unser Sohn schon als Kind an der Krankheit stark gelitten hat, steht zweifelsfrei fest. Und dass es in unserer Gegend eine Möglichkeit gibt, dass er zum Geschlechtsverkehr verführt wird, ist ausgeschlossen. Denn in einer so sittenlosen Umgebung sind wir in Ostfriesland nicht, denn ein jeder hat hier seine Arbeit genug, und er von sich aus neigt niemals dazu. Wir sind in Ehrengrau geworden und haben unsere Kinder rechtschaffen erzogen, so dass sich keiner darüber zu beklagen hat. Wir haben wohl keine Wissenschaft studiert, denn wir sind Arbeiter der Faust zum Wohle der Volksernährung. Wir Ostfriesen vom Lande sind weniger anspruchsvoll, sondern zurückhaltend und arbeitsam. Und dass man dennoch schließlich zum Spott wird anderer Leuten, das ist nicht auszudenken. Nun will ich schließen, mit der Bitte, von Ihrem Vorhaben absehen zu wollen, dass uns doch dieser Kummer erspart bleibt. Heil Hitler!
Auf diesen mit ungelenker Schrift verfassten Brief vermerkt der Richter:
Der Antrag des Vaters des unfruchtbar zu Machenden auf Wiederaufnahme des Verfahrens wird auf Kosten des Antragstellers zurückgewiesen, da nicht die geringsten Umstände behauptet sind, die eine Wiederaufnahme rechtfertigen würden.
Der Fall des Helmut T. ist ein Beispiel dafür, dass auch die Mitgliedschaft in NSDAP und SA nicht vor der Zwangssterilisation schützte. Auch Helmut T. wurde wegen Schwachsinns ein Opfer von Juristen und Ärzten. Die Familie von Helmut T. schaltete in das Verfahren einen Rechtsanwalt ein und brachte sogar günstige Leumundszeugnisse von maßgeblichen Moordorfer NSDAP-Mitgliedern bei.
In einem 18-seitigen Schriftsatz an das Erbgesundheitsobergericht räumt der Auricher Anwalt zwar gewisse Fehlleistungen von Helmut T. ein, bestreitet aber, dass diese auf angeborenen Schwachsinn zurückzuführen seien. Die Fehlleistungen seines Mandanten hingen vielmehr mit einer früheren Krankheit zusammen und vor allem mit der sozialen und wirtschaftlichen Not Moordorfs nach dem Krieg. Und nicht zuletzt mit den Kommunisten, die, wie der Anwalt schreibt,
in Moordorf vor der nationalen Revolution lange Jahre hindurch die Oberhand hatten. Diese trieben Sabotage auf allen Gebieten, insbesondere in Schulsachen. Der Schulbesuch war allgemein unregelmäßig. Wegen der kommunistischen Umtriebe wagten die Lehrkräfte nicht, von ihrer Erziehungsgewalt Gebrauch zu machen. Man überließ es den Kindern, ob sie etwas lernten oder nicht.
Außerdem führte der Anwalt die NSDAP- und SA-Mitgliedschaft seines Mandanten ins Feld, indem er zu bedenken gibt:
Schwachsinnige Leute können im Parteidienst, SA-Dienst und Dienst für das Winterhilfswerk nicht verwandt werden.
Dennoch weist das Zellergericht die Beschwerde zurück, stellenweise in einem süffisant ironischen Ton. Zur mangelnden Lesefähigkeit des Landarbeiters merkt es beispielsweise an:
Beim Vorlesen aus der Zeitung bleibt er vor jedem größeren Wort stecken, vermag es, wenn überhaupt, erst nach mehreren Versuchen herauszubringen und ist unfähig, was freilich nach so schwerer Leseanstrengung nicht Wunder nimmt, den Sinn des Gelesenen wiederzugeben.
T.'s Parteiarbeit und seine Zugehörigkeit zur SA ließen, so das Gericht, zwar auf gute charakterliche Anlagen schließen, auf Pflichtbewusstsein und Sinn für Ordnung. Von einer Zwangssterilisation könne man jedoch nicht absehen, denn
an Geisteskräften, an der Fähigkeit aufzufassen, zu denken und zu beurteilen, gebricht es T. so weitgehend, dass er in Übereinstimmung mit dem Erbgesundheitsgericht ohne jedes Bedenken als schwachsinnig bezeichnet werden muss. Das ist keine Schande, denn dafür kann T. nichts, aber ein Mangel, den er, wie so mancher andere Mensch, aufweist und der dazu führen muss, ihn an der Erzeugung von Nachwuchs zu hindern.
Der Fall des Arbeiters Gerd K., der seinerzeit in Moordorf einiges Aufsehen erregt hat, ist besonders tragisch und ungewöhnlich, soweit in diesem Zusammenhang überhaupt abstufende Bewertungen erlaubt sind. Gerd K. hatte gegen den Sterilisationsbeschluss des Erbgesundheitsgerichts wegen angeborenem Schwachsinn Einspruch erhoben. Und zwar ebenfalls über den Auricher Rechtsanwalt, der auch Helmut T. vertreten hat. In seiner Einspruchsbegründung fügte der Anwalt eine Solidaritätserklärung der Murdorfer Arbeitskollegen von Gerd K. bei.
Wir, die unterzeichneten Arbeiter bzw. Vorarbeiter, sind davon in Kenntnis gesetzt, dass der Arbeiter Gerd K. unfruchtbar gemacht werden soll, weil er angeblich an angeborenem Schwachsinn leidet. Gerd K. ist ein den Durchschnitt bei weitem überragender Handarbeiter, dessen praktische Fähigkeiten wir bei den verschiedensten Anlässen Gelegenheit hatten, genauestens zu prüfen. Auch im persönlichen Verkehr mit K. ist uns niemals aufgefallen, dass er schwachsinnig ist. Vielmehr halten wir ihn körperlich und geistig für einen normalen, gesunden Menschen.
Diese Erklärung ist von 29 Arbeitskollegen von Gerd K. unterzeichnet. Obwohl das Beschwerdeverfahren vor dem Gericht in Celle noch läuft, veranlasst das Gesundheitsamt in Aurich die Zwangssterilisation. Von einem laufenden Verfahren ist dort angeblich nichts bekannt. Ein Jahr nach dem Zwangseingriff hebt das Zeller Erbgesundheitsobergericht den Auricher Sterilisationsbeschluss auf. Gerd K. zeigt daraufhin über seinen Anwalt den verantwortlichen Amtsarzt an. Das Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wird jedoch später eingestellt. Gleichzeitig klagt Gerd K. gegen den preußischen Staat auf Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Reichsmark.
Diese Klage hat unangenehme Konsequenzen für den Murdorfer. Denn das Gesundheitsamt betreibt mittlerweile eine Wiederaufnahme des Sterilisationsverfahrens mit dem Ziel, die Sterilisation nachträglich doch noch für rechtens zu erklären. Damit wäre die Klage auf Schmerzensgeld gegenstandslos.
Auf Antrag des Gesundheitsamts ordnet das Auricher Erbgesundheitsgericht, das den Fall zur erneuten Verhandlung angenommen hat, an, dass sich Gerd K. einer psychiatrischen Untersuchung an der Universitätsnervenklinik Göttingen zu unterziehen habe. Aufgrund eines Gutachtens und nach Anhörung einiger Zeugen aus Moordorf, die alle zugunsten von Gerd K. aussagen, darunter der Bürgermeister und der Ortsgruppenleiter der NSDAP, lehnt das Auricher Gericht den neuerlichen Sterilisationsantrag jedoch ab.
Gegen diesen Beschluss legt das Gesundheitsamt wiederum Beschwerde ein, die allerdings vom Erbgesundheitsobergericht Celle verworfen wird. Das heißt, es bleibt bei dem alten Beschluss, dass Gerd K. nicht hätte sterilisiert werden dürfen. Nun endlich 4 Jahre nach der Klageerhebung entscheidet das Landgericht Aurich über den Fall. Und es kommt zu einem für die damaligen Verhältnisse ungewöhnlich bemerkenswerten Urteil. Dem Kläger wird im Wesentlichen Recht gegeben. Aus der Begründung des Gerichts.
Der Beklagte.
Der preußische Staat, vertreten durch den Auricher Regierungspräsidenten.
Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 7.000 Reichsmark nebst 4% Zinsen seit dem 17. Oktober 1938 zu zahlen. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen in Zukunft noch entstehenden Schaden aus seiner Unfruchtbarmachung zu ersetzen. Infolge der zu Unrecht erfolgten Unfruchtbarmachung muss der Kläger auf jede Nachkommenschaft und auf die Freude an Kindern verzichten. Es ist natürlich, dass der Kläger wegen seines ganzen Lebens darunter sehr schwer seelisch leiden wird. Unter diesen Umständen erscheint daher ein Schmerzensgeld von 7.000 Reichsmark als durchaus angemessen.
Wie nicht anders zu erwarten war, legt der Regierungspräsident Berufung gegen das Urteil ein. Doch die wird vom Oberlandesgericht Celle zurückgewiesen. So kommt es tatsächlich zur Auszahlung des Schmerzensgeldes an Gerd K. 7,5 Jahre nach Beginn des Sterilisationsverfahrens und 5,5 Jahre nach der Klageerhebung.
Thank you.
Die Leiden der Opfer der nationalsozialistischen Zwangssterilisation gingen auch nach 1945 weiter. Der einzige Weg, eine Entschädigung zu bekommen, bestand bis 1980 darin, ein Wiederaufnahmeverfahren zu beantragen, mit dem Ziel, den Sterilisationsbeschluss nachträglich für unrechtmäßig erklären zu lassen. Mehrere tausend Opfer gingen diesen Weg, doch erhielt nur jeder Vierte die Unrechtsbescheinigung und damit eine geringe Entschädigung. In 3/4 der Fälle entschieden die bundesrepublikanischen Gerichte, dass die Beschlüsse der Nazi-Sterilisationsgerichte zu Recht erfolgt seien. Aus Mordorf haben nur 2 der Zwangssterilisierten nach 1945 eine Wiederaufnahme ihres Verfahrens beantragt. In beiden Fällen wurden die Sterilisationsbeschlüsse aufgehoben und den Betroffenen ein paar hundert Mark Entschädigung zugebilligt. In dem einen Fall musste der Betreffende sogar einen längeren Klinikaufenthalt und eine psychiatrische Begutachtung über sich ergehen lassen, ehe ihm die Entschädigung ausbezahlt wurde. Die meisten der Mordorfer Zwangssterilisierten sind inzwischen gestorben. Sie hatten, so gut sie es vermochten, mit den ihnen zugefügten Verletzungen zu leben gelernt. Meist wurde die mit den Jahren immer ferner zurückliegende Vergangenheit im Erinnerungsbewusstsein gleichsam eingekapselt. Man redete nicht darüber, mit wem auch. Das Thema war bis in die jüngste Vergangenheit tabuisiert. Man versuchte nicht mehr daran zu denken. Die Begegnungen, die ich heute in Mordorf mit noch lebenden Zwangssterilisierten hatte, verliefen daher stets äußerst schwierig. Nur einige wenige von ihnen mochten sich auf ein Gespräch einlassen. Typisch war die Reaktion eines 73-jährigen Mordorfers, der als 18-Jähriger sterilisiert worden war. Als ich ihn um ein Gespräch bat, sagte er:
»Nein, ich will davon nichts wissen. Von der ganzen Sache will ich nichts mehr wissen. Die Zeiten sind vorbei und wir sind alt. Wie viele Jahre sind das jetzt schon her? Warum soll man das wieder aufwärmen? Nein, dafür bin ich nicht.«
Entschließen sich heute Mordorfer, die damals von den Nazis zwangssterilisiert worden sind, dazu, von ihren Erlebnissen und ihren Leiden zu berichten, dann kristallisiert sich bei ihnen als gemeinsames Moment heraus, dass sie alle als junge, unerfahrene Menschen vom Land, den Behörden, völlig hilflos ausgeliefert waren. Oftmals wussten sie nicht einmal, worum es genau ging. Hermann M., den ich in Mordorf traf, wurde als 20-Jähriger zwangssterilisiert. Im amtsärztlichen Gutachten hatte es über ihn geheißen:
»Es handelt sich zwar um einen äußerlich frisch und gesund aussehenden Jungen. Er stammt aber aus einer erblich schwer belasteten Familie.«
Im Gespräch erzählt er mit stockender Stimme, dass er wegen der Sterilisation ungefähr eine Woche lang im Auricher Krankenhaus war. Über den Grund wusste er nicht Bescheid.
»Ich müsste operiert werden, hieß es. Die haben nicht gesagt, warum.«
An die Verhandlung vor dem Erbgesundheitsgericht in Aurich kann sich Hermann M. nicht mehr erinnern. In der damaligen Zeit hatten Menschen wie er war landwirtschaftlicher Arbeiter auf einem Bauernhof in Mordorf, nichts zu melden.
»Was soll ich erzählen? Bei den Bauern mussten wir uns quälen. Wenn du nicht gearbeitet hast, dann hieß es gleich, du kommst weg. Dann wurdest du weggeholt. Die haben uns damals schon sehr stark eingeschüchtert. Wir mussten nichts als arbeiten. Und da durftest du dich nirgends drum stören. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Bestimmt nicht. Weil wir uns da weiter gar nicht drum gekümmert haben. Wir mussten arbeiten und arbeiten und nochmal arbeiten.«
Annette K., eine Mordorferin, die im Alter von 17 Jahren zwangssterilisiert wurde, erinnert sich noch daran, dass sie von ihrem Vater zur Verhandlung vor dem Erbgesundheitsgericht begleitet wurde.
»Ja, mein Vater ist mit gewesen. Aber was sollte er da machen? Da nützte ja nichts. Wenn er frech geworden wäre, hätten sie ihn noch eingesperrt. Es war ja Nazi-Zeit.«
Wer ihr Verfahren in Gang gebracht hatte, weiß Annette K. heute nicht mehr, wenn sie es überhaupt je gewusst hat. Sie hatte jedenfalls damals keine Ahnung, was mit ihr im Krankenhaus geschehen sollte.
»Darüber bist du dir erst hinterher dir klar darüber gewesen. Du hast eine Kappe auf die Nase gedrückt gekriegt, und dann weißt du ja nicht, was los ist. Das wusste ich erst hinterher, als alles vorbei war. Also wenn ich keinen Verstand gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, ihr habt recht. Aber ich habe ja meinen Verstand gehabt, genauso gut wie alle anderen auch. Mir kann doch niemand was erzählen, aber damals hatte man nichts zu sagen. Hast eben Pech gehabt.
An den Arzt, der die Zwangssterilisation an ihr vornahm, kann sich Annette K. noch gut erinnern.
Ja, das war Dr. S., der mich operiert hat. Das weiß ich noch wohl. Der hat mich damals operiert.
Diese Angabe wird durch Annette K.'s Akten bestätigt. Zum Schluss unseres Gesprächs meint die Moordorferin, die noch nie mit jemand über ihre Zwangssterilisation im Dritten Reich gesprochen hat, es hätte für sie ja noch viel schlimmer kommen können. Andere Moordorfer seien ins KZ gekommen und nie mehr zurückgekehrt. Der Moordorfer Christoph G. machte schon als 12-Jähriger Erfahrungen mit dem Gesundheitsamt. Für ihn verlief zwar alles glimpflich, die Erlebnisse in seiner Kindheit haben sich ihm jedoch tief eingeprägt. Christoph G. hatte 14 Geschwister. Sein Vater war Tagelöhner und er war damals zusammen mit zwei Schwestern und einem Bruder in einem kirchlichen Erziehungsheim im Leinerstift, Kreis Aurich.
Als ich 12 war, das war noch vorm Krieg, da ging es um die Entmannung. Die meinten, wir wären geistesschwach, unsere Familie, ne? Mir haben sie die Eier nicht weggenommen.
Christoph G.'s Frau wusste von den Zwangssterilisationen. Als ich mich mit ihrem Mann unterhielt, unterbrach sie uns und sagte zu mir, dass sie ihren Mann gleich nachdem sie sich kennengelernt hatten, gefragt habe, ob er auch sterilisiert worden wäre. Sie wollte doch Kinder bekommen. Christoph G. erzählt daraufhin seine Geschichte.
Eines Tages im Heim, da sagte der Hausvater, der hieß Geipel, der sagte zu mir, wir müssten nach Aurich. Der hatte so einen kleinen PKW, ich glaube DKW war es, mit dem fuhren wir nach Aurich. Dort kaufte er mir als Ersten einen Anzug. Ich wusste gar nicht, was das alles zu bedeuten hatte. Als Kind wurde dir ja nichts gesagt. Du hattest nur ruhig zu sein. Und auf dem Gesundheitsamt, ich wusste ja gar nicht, was das war. Da blieben wir eine Weile auf dem Flur sitzen und dann musste ich rein. Da waren ein paar Ärzte und eine Fürsorgerin, die alte Friedrichs, die ich heute noch umbringen könnte. Die haben mich abgefragt und untersucht dies und jenes und dann sagten sie, ich soll wieder rausgehen. Und da steht mein Vater und klopft mir auf die Schulter und sagt zu mir, weißt du was, Junge, hab keine Angst. Red so, wie es dir in den Sinn kommt. Du bist ja nicht dumm. Und wenn du das klarkriegst und ich dich wieder so mitnehmen kann, wie du jetzt vor mir stehst, ich wusste gar nicht, worum es ging, dann kriegst du von mir für eine Mark Brötchen, einen ganzen Sack voll. Ja, und da musste ich wieder reingehen und da sagte die zu mir, ich soll doch einen Satz sagen, in dem Sonne, Fenster und Stube vorkommen. Ich habe überlegt und dachte, was soll das denn? Und sagte dann, die Sonne scheint durch das Fenster in die Stube. Richtig, sagte daraufhin der Doktor, als ob ich, wer weiß was, vollbracht hätte. Ja, und dann haben sie mir noch ein paar Rechenaufgaben gestellt. Rechnen konnte ich nicht so besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann kam ich wieder raus auf den Flur und da sah mein Vater wohl, dass ich weinte. Mir stand das ja bis hier zum Hals. Und dann ist er gleich mit mir zum Bäcker Spanier gegangen, deswegen habe ich ja auch diesen Bäckerladen so gut in Erinnerung, und hat mir für 1 Mark Brötchen gekauft. So, mein Junge, sagte er, die isst du jetzt auf. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, was denn das alles zu bedeuten habe. Und da erzählte er mir alles auch, dass die das schon mit meinen Schwestern gemacht haben. Bildhübsche Mädchen, denen fehlte nichts. Tja, so war das. Thank you.
Die Mordorfer, die während der Nazizeit zwangssterilisiert wurden, können heute nur mit Mühe über ihre Erlebnisse sprechen. Diejenigen, die bei den Sterilisationsverfahren sozusagen auf der anderen Seite standen, tun sich weniger schwer. Aus dem Bereich des Gesundheitsamtes Aurich konnte ich einige alte Fürsorgerinnen ausfindig machen, die im Rahmen ihrer Arbeit bei den damals betroffenen Familien Ermittlungen anstellten und zum Beispiel Sippentafeln anfertigten. Natürlich hatten sie nur auf Anordnung gehandelt und im Übrigen sei das Ganze ja gesetzlich geregelt gewesen. Ausdrücklich verurteilen wollte keine die Zwangssterilisation. Ohnehin seien ja nur diese besonderen Geisteskranken sterilisiert worden, meinte eine. Schön sei es jedenfalls nicht gewesen, eine andere, wenn sie die Familien aufsuchen mussten.
Ja, das war nicht gerade angenehm. Da musste man manchmal schon mit Schlichen dran gehen, dass man überhaupt was rauskriegte. Das war nicht immer leicht, besonders nachher. Die kamen ja dann auch dahinter, was mit ihnen gemacht worden ist.
Wertungen und Empfehlungen habe sie in ihren Berichten nie abgegeben.
Nein, wir machten nur die Sippentafeln. Und dann konnten die Ärzte ja selber sehen, ob da etwas Negatives, so will ich mich mal ausdrücken, in der Sippentafel war. Aber oft hatten wir in den Tafeln nur Daten drinstehen, mit denen man nicht viel anfangen konnte, weil die Familien nicht so richtig Auskunft geben wollten. Vor allem dann, als schon einiges passiert war. Zuerst waren sie, ja, wie soll ich mich ausdrücken, unbedarft. Dann wurde es immer schwieriger.
Mit Bedauern und Mitleid äußerte sich in meinen Gesprächen nur eine frühere Krankenschwester, die mit den Sterilisationen allerdings nichts zu tun hatte. Sie war damals im Auricher Krankenhaus noch Lernschwester.
Ich sehe noch diesen jungen Mann da vor mir liegen. Ein Blonder. Ich glaube, er war von Moordorf. Und dann hat er so die Decke hochgehoben. Und dann habe ich das gesehen, nicht? Ein Blindarm sieht eben anders aus. Und er macht auch so eine Bemerkung. Und dann waren da später öfters noch junge Männer da. Und über die wurde so hinter der Hand getuschelt, ganz geheimnisvoll. Schau mal, da haben sie wieder einen geschnappt, hieß es dann. Ich kann mich bestimmt an 4 junge Leute erinnern. Offen wurde darüber nie gesprochen, aber ich habe gespürt, dass da Unrecht war.
Den älteren Moordorfern ist weitgehend bekannt, dass während der Nazizeit viele Dorfbewohner zwangssterilisiert wurden, zumal einige Fälle damals erheblich für Aufsehen sorgten. Im Dorf wurde geredet, und den meisten war klar, dass die Zwangssterilisierten keinesfalls schwachsinnig waren. Das waren fixe Menschen, denen fehlte nichts, sagte eine alte Moordorferin zu mir. Doch das Thema wurde in Moordorf wie in der Bundesrepublik tabuisiert, bis heute kann man sagen. Selbst über die medizinischen Aspekte der Sterilisation bestand und besteht auch vielfach heute noch Unklarheit. So wurde häufig angenommen, dass nicht sterilisiert, sondern kastriert wurde, weshalb im Volksmund der Ausdruck entmannen als Bezeichnung für die Zwangssterilisation und zwar auch für die Zwangssterilisation bei Frauen geläufig ist, auch noch bei Nachkriegsgeborenen, die in ihrer Jugend noch am ehesten etwas mitbekommen haben, als die Ereignisse noch nicht so weit zurücklagen wie heute. Helmut N., Jahrgang 1950, erinnert sich.
Bei uns in der Nachbarschaft wohnte eine Frau, die fuhr immer bei uns vorbei, und von der hieß es, dass die entmannt worden sei. Wir Kinder konnten mit diesem Begriff nichts anfangen, aber irgendwie hat man sich im Hinterstübchen diesen Begriff eingeprägt. Und wenn man dann fragte, was heißt das denn, dann wurde einem gesagt, das brauchst du nicht zu wissen. Aber irgendwann hat man es dann doch erfahren. Und bei dieser einen Frau war das so. Die Eltern waren als arbeitsscheu verschrien und da hat man dann die Eltern einkassiert und bei dieser Gelegenheit auch gleich die Kinder mit entmannt. Uns war das irgendwie unheimlich, denn wie gesagt, wir konnten mit diesem Begriff nicht viel anfangen. Wir mit unseren Kinderaugen verbanden damit, dass die etwas ausgefressen haben müssen. Wenn man dann älter wird, dann beurteilt man das natürlich anders. Aber die Erklärung unserer Eltern war im Grunde ja neutral. Das war ja keine Wertung. Die sind in der Nazizeit entmannt worden, weil deren Eltern eben als arbeitsscheu galten.
Im Zusammenhang mit dem Thema Zwangssterilisation von Wertneutralität zu sprechen, ist gelinde gesagt mehr als problematisch. Öfter war bei meinen Gesprächen mit älteren, aber auch jüngeren Mordorfern herauszuhören, dass man jeweils den Einzelfall beurteilen müsse. In dem einen Fall sei die Zwangssterilisation vielleicht richtig gewesen.
Da hat jeder gesagt, Gott sei Dank, dass er keine Kinder in die Welt setzen kann.
Während in einem anderen Fall sicherlich Unrecht zugefügt wurde.
Das war wirklich ein Verbrechen an den Menschen damals.
Bei solchen Urteilen, hier die Guten, da die Schlechten, ist es nicht verwunderlich, dass die Betroffenen bis heute nicht über ihr Schicksal sprechen möchten. Sie hätten kaum etwas anderes zu erwarten, als von den bundesdeutschen Gerichten eine Rechtmäßigkeits- bzw. Unrechtsmäßigkeitsprüfung.